Wenn du mit dir selber beschäftigt bist, dann hast du vielleicht auch nicht so viel Energie und Fokus auf das, was eigentlich da um dich rum ist, wo du vielleicht mit wenig Impact viel, viel mutig erreichen könntest. Ich glaube, Transformationen schaffen gute Leader und gute Leader müssen nicht nur gute Entscheidungen treffen, sondern müssen vor allen Dingen outstanding Communications machen. Ja. Und das sieht man natürlich in der Breite häufig nicht. Ja.
Willkommen bei Leading Well, der Podcast für Führung von morgen. Mein Name ist Benjamin Rolf und mich treibt eine Frage um: Wie fühlen wir Menschen klar und gesund in einer Welt, in der Stress, Komplexität und Unsicherheit immer weiter zunehmen? In jeder Folge tauchen wir ein in die echten Herausforderungen des Führungsalltags und werfen einen Blick auf das, was die Zukunft der Arbeit wirklich prägen wird. Ob Resilienz im Team, psychologische Sicherheit oder der Umgang mit neuen Technologien, hier geht es um Ansätze, die wirken. Nicht nur auf dem Papier, sondern im echten Führungsleben. Leading Well steht für eine neue Art der Führung am Puls der Zeit und am Puls deines Teams. Und genau damit legen wir jetzt los. Mein heutiger Gast ist Philipp de Pireux. Philipp ist Mutmacher, Unternehmer und Vordenker für wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Wandel. Als Gründer von Adventure, heute EY Adventure, hat er die digitale Transformation in Deutschland entscheidend mitgeprägt. Heute unterstützt er als Gründer und CEO der Scaled Innovation Group Startups und auch Corporates bei der Skalierung und ist bei Unternehmen wie Tchibo oder Knauf als Digitalbeirat tätig. Von Philipp wollte ich in unserem Gespräch wissen, wie mutige Führung heute konkret aussehen kann in Unternehmen, die sich verändern müssen, aber oft halt in alten Strukturen festhängen. Was hindert Menschen auch daran, den ersten Schritt zu machen, obwohl sie eigentlich spüren, dass Veränderung nötig ist? Wir sprechen über die Kraft unserer inneren Überzeugung, auch über die Angst vor Ablehnung und das Risiko, auch mal anzuecken. Besonders begeistert hat mich Philipps Perspektive auf die Frage, wie aus individuellem Mut eine gemeinsame Bewegung werden kann. Denn darauf kommt es mehr denn je an. Wenn du Führung auch als Möglichmachen echter Veränderung verstehst, wenn du auch lernen willst, wie Mut im Alltag wachsen kann, in dir selbst, aber auch in deinem Team, dann ist diese Folge genau richtig für dich. Ich wünsche jetzt ganz viel Freude bei diesem Gespräch. Das ist Leading Well, heute mit Philipp de Pireux. Hi Philipp, herzlich willkommen beim Leading Well Podcast. Richtig schön, dass du mit dabei bist und sogar den Weg über den Kontinent hier einmal findest, digitalerweise. Guten Morgen, muss ich zu dir sagen, bei uns ist schon nachmittags. Wo treffe ich dich denn eigentlich gerade an?
Ja, guten Morgen, lieber Benjamin. Freue mich total, hier dabei zu sein. Ja, ich bin in Newport Beach, also in Kalifornien, ungefähr eine Stunde südlich von Los Angeles. Wieder so gute alte Zeiten. Ich bin in meinem Tesla, so wie im Change Rider damals. Ja, wir haben ein ganz kleines Häuschen hier und die Kinder schlafen noch und die wachen jetzt gleich auf. Und dann dachte ich mir, da nehme ich doch diesen Safe Space hier, ja, wo jetzt hoffentlich keiner Basketball spielt, by the way, draußen, wo wir jetzt ein bisschen guten Ton haben. Genau. Ja.
Ja, super gut. Also ich würde auch ein bisschen Hintergrundgeräusch aus Newport Beach, ich stelle mir so vor, so genau, Basketball spielen, ein paar gehen joggen, vielleicht geht man auch schon mal surfen oder so. Also ich würde auch einmal rüberfliegen und mit dir an den Beach gehen.
Der Ozean ist hier 200 Meter entfernt, ne? Also das heißt, wenn ich das Fenster runter machen würde, dann würdet ihr wahrscheinlich auch die brachialen Wellen
hören. Ja, einmal die Brise hier mit rein. Das holen wir nach beim 2.0, würde ich sagen. Wir,
finde ich gut.
Wir haben schon mal einen Plan. Wir tauchen heute ein in das Thema Mut. Du beschäftigst dich sehr viel mit dem Thema Mut. Ich finde, aus ganz unterschiedlichen Richtungen, und ich finde, gerade im Kontext meiner Arbeit, natürlich irgendwie komme ich immer wieder beim Thema Führung, Zusammenarbeit, Transformation, gerade Unsicherheit, Veränderung, ganz, ganz viel mit dem Thema Mut in Kontakt. Und trotzdem finde ich, ist es ja häufig etwas sehr Alltägliches. Ne? Es sind so Momente, die wir sehen, es sind Augenblicke, wo wir merken, da habe ich Mut mal oder etwas Mutiges gesehen und erlebt. Und damit wollte ich mal starten. Gibt es so ein Erlebnis, eine Beobachtung so aus deinem Alltag, wo du zuletzt mal dachtest so, wow, das war mutig?
Ja gut. Ich meine, im Alltag, ich bin in Amerika, da können wir später drüber sprechen, da erlebe ich das natürlich hier täglich. Das ist natürlich klar, wir haben jetzt hier Donald Trump als Präsident und die Zeit der Free Speech und der sozusagen Freiheit, wo man hier einfach sozusagen ganz normal in Amerika leben kann, die ist nun wirklich ja auch vorbei, muss man ja sagen, stellenweise. Na, aber ich sage mir so im beruflichen Kontext, also ich hatte einen Kumpel vor 3 Wochen, der 14 Jahre im Konzern gearbeitet hat. Und der wirklich gekündigt hat, ja, der eine Top-Führungsposition hatte. Und jetzt kommt's, und das halt ohne ohne doppelten Boden. Also das heißt, er hatte noch nicht einen neuen Job, er hatte eben noch nicht den neuen Vertrag in der Hand, sondern hat gesagt, hey Philipp, er hat sich's überlegt und ja, ich meine, die Produkte, die hergestellt werden, großer Weltkonzern, die sind noch nach wie vor gut, aber so diese Kultur, cover your ass, ja, wenig Mut, man kann sozusagen eigentlich in seinem Bereich keine guten Entscheidungen treffen. Ne? Man hat sozusagen von oben Führungskräfte, die dann eben nach unten ihre Meinung durchdrücken, wenig empathisch unterwegs sind, ja, wenig sozusagen versuchen da das Unternehmen in aktuell auch sehr schwierigen Zeiten, ja, sozusagen zusammenzuhalten, den Mitarbeitern eine Vision zu geben, gut über auch schwierige Entscheidungen zu kommunizieren, hat er gesagt, hey, ich habe die Schnauze voll, möchte nicht mehr Teil davon sein. So, und ist jetzt sozusagen mal so in der berühmten zwei, drei Monate Cooldown-Phase und überlegt sich dann wieder anzugreifen, vielleicht bei einem anderen Unternehmen im Mittelstand oder im Konzern anzugreifen, sich selbstständig zu machen. Aber das finde ich schon mutig, ja, wenn er mit hat drei Kinder, ja, und hat natürlich auch gutes Geld verdient, aber ist sozusagen da aus dem Safety-Net des Konzerns raus, ja, und das in einer Zeit, wo es konjunkturell ja nun auch wirklich ein sehr schwieriges Umfeld ist. Ja, und das fand ich jetzt zum Beispiel mutig, ja.
Ja, wow. Ich finde gerade so dieses mal ohne ein bestimmtes Sicherheitsnetz, was wir gewohnt sind, ne? Also das ist ja vor allen Dingen so eine Veränderung. Und du hast gerade natürlich am Anfang schon die Spannbreite aufgezeigt, ne? Mut kann sein, genau das. Ich gehe mal raus aus meiner Komfortzone, raus aus dem Windschatten, ohne vielleicht auch doppelten Boden, bis hin zu natürlich, ich finde, gerade jetzt irgendwie politisch-gesellschaftlicher Mut, wo wir nochmal über ganz, ganz andere Risiken sprechen. Aber wir gucken ja heute auch erstmal auf unseren eigenen Arbeitskontext ganz, ganz besonders. Wenn du Personen erlebst, die etwas Mutiges tun und Situationen erlebst, und egal, ob du jetzt mal so auf dich schaust oder auf deinen Bekannten, vielleicht auch auf andere Menschen, hast du so das Gefühl, Mut entsteht aus der Persönlichkeit heraus? Also hat das was mit der Persönlichkeit zu tun? Hat das was mit dem Kontext zu tun? Was bringt uns dahin, eigentlich dann wirklich mutig zu sein und auch mutig zu agieren?
Ja gut, ich glaube so die eigene, ich sag mal so die, wie soll man das sagen, also so die einzigen, die, ich sag mal jetzt im beruflichen Kontext als Beispiel, also ich meine ethisch-moralische Vorstellungen, ja, die man sozusagen hat, die einem wichtig sind, ja, die im unternehmerischen Kontext, ja, wie man sagt ja immer so die Leitlinien im Unternehmen, ja, so wenn man die jetzt natürlich lebt und wenn man da jetzt Menschen sieht, die dagegen verstoßen, jetzt sagen wir mal, jetzt ist man Mitarbeitender und die Führungskraft, die verstößt dagegen, ja gut, jetzt hat man ja die Wahl, was macht man, ja, also ich sag mal, bin ich jetzt ruhig und kusche ich, ja, wie man das ja meistens macht, oder ziehe ich mir mutig die spitzen Stiefel an, spreche mit der Führungskraft, oder wenn es, ich meine, ich kann dir Geschichten erzählen von Konzernen, wo es irgendwelche Mobbing-Geschichten gegen Frauen gab, ja, so, wo ich auch Teil des Konzerns war, wo ich jedes Mal mich da an die Mobbingstelle gewendet habe und mir die spitzen Stiefel angezogen habe und da gegen Führungskräfte gekämpft habe, die vielleicht, 30, 50 Millionen Umsatzverantwortung hatten. Ja, so. Ich glaube, das ist natürlich ein Stück weit, also ich meine jetzt nochmal bei mir, glaube ich, dass es wahrscheinlich ein Stück meiner DNA ist, also vermutlich habe ich das geerbt, also irgendwie, also nicht, dass Nicht-Unternehmer nicht mutig sind, aber ich habe sozusagen, komme aus einem Unternehmerhaushalt, ne, Vater, Mutter, beide Großväter, ja, und die haben mir natürlich früh beigebracht, hey Philipp, wenn irgendwie was nicht in Ordnung ist, dann dann hebt die Hand, ja. Und bei mir in der Schule damals schon im Gymnasium, als ich Abi gemacht habe, kann ich hier sagen, schlechtes Abi der Jahrgangsstufe übrigens, 3,6. Haben die,
ist auch
haben
ein mutiges
die Lehrer,
Statement.
Haben die Lehrer, ja, du, also ich war halt echt eine faule Sau, ja. So, und ja, und haben die Lehrer auch eine Party gemacht, ja. Nicht, weil der Schlechteste von der Schule weg war, sondern weil der weg war, der hier reihenweise die Lehrer von Regierungspräsidenten gezerrt hat, ja, und der sozusagen beim Rektor war, wenn ein Behinderter diskriminiert wurde oder wenn irgendwas gegen Ausländer gemacht wurde oder wenn sonst was gemacht wurde, ja, so, und das war wahrscheinlich Teil meiner vielleicht Kindheit, Jugend, auch Elternhauses, ja, und das versuche ich jetzt so ein bisschen mit Spread the World, hey Leute, ihr müsst das nicht so ganz so krass machen wie ich, aber ich glaube, wenn wir alle mutiger wären, dann würde es uns allen auch besser gehen, weil wir merken ja schon, dass wir alle eigentlich denselben Wertekompass haben, ja. Ich meine, wirklich schlechte Menschen, wirklich grundabrutiv schlechten Menschen zu begegnen, das ist doch eher, finde ich, selten, ja. So, und genau, ja, und deswegen ist immer mein Appell, Leute, seid mutiger mit einer guten Haltung. und mit einem guten Wertekompass, ja.
Ja, total. Und ich finde das ja total wichtig, also einerseits natürlich auch mal zu schauen, natürlich, boah, kann das was mit unserer Sozialisierung zu tun haben, ein bisschen auch, wie wir sind und wie wir ticken, und gleichzeitig wollen wir heute auch mal schauen, was sind es trotzdem vielleicht für Dinge, die wir auch kultivieren können, ne? Also auch Mut, etwas als etwas zu sehen, eine Fähigkeit, eine Haltung, die wir uns aneignen können auf eine gewisse Art und Weise, und ich finde alleine das gibt ja schon mal super viel Handlungsspielraum, und du bist ja gerade zumindest irgendwie, wenn man so in die frühe Vergangenheit guckt, an einem Ort aktuell, wo man sagen würde, so, da nimmt man schon sehr viel mutiges Unternehmertum wahr, wahrscheinlich auch immer noch sehr viel mutiges Unternehmertum wahr und wahrscheinlich immer noch auch sehr viel mutige Menschen, und zwar Kalifornien in den Vereinigten Staaten. Wenn du mal den Vergleich ziehst von dem, was du wahrnimmst an Haltung, an Überzeugung, Werten, in Kalifornien, jetzt mal im Vergleich, was du irgendwie unternehmerisch auch in Deutschland erlebt hast, was sind denn das wirklich jetzt mal so hands-on für Unterschiede, die du siehst? Also wird da anders agiert? Ist Mut vielleicht auch etwas anderes oder sind die Menschen generell mutiger? Wie schätzt du das so ein?
Gut, also ich sag mal so, im beruflichen Kontext ist es ja wichtig, auch nochmal die amerikanische Kultur zu sehen. Die sind ja eher oberflächlich und immer sehr wertschätzend. Das ist zwar schön, ja, und wenn du jetzt hier unterwegs bist, dann, hey, Philipp, you are so awesome. I saw your post yesterday. Oh, outstanding. Oh, man, I love it. So, ne, also super. Ja, das ist natürlich das, was man häufig hört. Aber natürlich ist so das Thema Feedback im Job. Also, und sagen, hey, und das ist jetzt mal nicht gut gelaufen. Ja, Kündigungsgespräche laufen hier übrigens ja so ab, dass erstmal eine halbe Stunde dir erzählt wird, wie geil du bist. Und du bist als Arbeitnehmer im Gespräch und denkst, hey, geil, jetzt krieg ich eine Pay-Raise. Ja, oder sagen nach einer halben Stunde, ja, aber nevertheless, tut uns total leid, wir müssen dir jetzt hiermit kündigen. Ne? Also, also das ist sozusagen das die eine Seite. Ja, ich glaube, dass wir da mit unserem, und es ist ja auch ein Stück weit mutig, mit unserem Straightforward-Feedback-Kultur in Deutschland und Europa, glaube ich, schon den Amerikanern ein Stück weit voraus sind. Wir sind natürlich auch eher kritischer, was ich natürlich auch nicht schlecht finde. Aber auf der anderen Seite ist natürlich hier der Mut, was zu schaffen. Der Mut zu sagen, hey, get the shit done, ja, in der Startup-Welt, ja. Der Mut zu sagen, hey, da ist die AI-Lösung, die nutzen wir jetzt einfach mal, ja, und wenn das nachher nicht funktioniert, ja, okay, dann haben wir irgendwie draus gelernt, ja. Und ich glaube, der Hauptunterschied in den Kulturen ist jetzt, dass sozusagen das Thema Scheitern, weil, hey, wenn du mutig bist, du hast Unsicherheit, da wird Gegenwind kommen, ja, so, und du weißt, da ist die Chance des Scheiterns sozusagen sehr, sehr hoch, was immer Scheitern ist. Scheitern kann der Shitstorm sein, Scheitern kann die Kündigung sein, Scheitern kann das verlorene Projekt sein, ja, die Millionen, die du in den Sand setzt, das Startup, was irgendwie Insolvenz anmeldet und so weiter und so fort. Und da ist das in Amerika natürlich anders. Also hier ist es so, wenn du mit Entrepreneuren, wenn du im Vorstellungsgespräch sprichst, dann sagen die Recruiter, hey, was sind deine drei großen Scheitergeschichten? Und die Menschen erzählen mit leuchtenden Augen von den Scheitergeschichten. So, in Deutschland ist es so, Scheitergeschichte, ja gut, welche nehme ich denn da? Ja, die kann ja nicht so krass sein, weil sonst denken die, ich bin Loser und so weiter und so fort. Und das ist, glaube ich, ein Thema, wo du einfach die Unterschiede in den Kontinenten siehst, ja. Und und natürlich so ein bisschen das Mindset im Sinne von, hey, wir machen diese Dinge schneller, ja, es muss nicht perfekt sein, ne, da gehört ja auch Mut dazu, ne, ein Produkt oder ein Service zu launchen, jetzt mal in unserer Digitalwelt, ja, der irgendwie noch ruckelt und der abstürzt, aber der ist halt draußen, ja, und wir Deutschen sagen dann erst, nee, dann muss eigentlich perfekt sein und ja, nachher beschwert sich ein Nutzer und so, schwierig. Also das sind, glaube ich, mal die großen kulturellen Unterschiede hier, also im wirtschaftlichen Kontext, ja.
Ja. Und ich meine, erstmal finde ich es auch gut, irgendwie so diesen Kontext zu setzen. So, es gibt auch Dinge, da sind wir irgendwie in Deutschland mutig, ne? Und können auch eine gewisse Form von Mut zeigen, Mut zur Direktheit und zur kritischen Auseinandersetzung. Die große Frage ist ja aber, wenn man es jetzt in den aktuellen Kontext setzt, wir sprechen sehr viel über, krass, es braucht einen Umbruch, es braucht die Transformation, ne? Wir leben in Zeiten, wir müssen irgendwie nochmal wieder vorankommen, so die Wirtschaft raucht ab. Was ist der nächste Impuls, den wir setzen? Da habe ich zumindest eher das Gefühl, es braucht genau diesen anderen Mut sehr, sehr viel mehr, den du beschreibst. Also wirklich Dinge ins Laufen zu bringen, zu machen, nach vorne zu gehen. Und dass das irgendwie uns hier noch nicht so richtig gegeben ist. Wir pausieren kurz das Gespräch für einen Hinweis in eigener Sache. Leading Well steht für Führung am Puls der Zeit und am Puls deines Teams. Aber wir sprechen nicht nur im Podcast über Zukunftsthemen. Wir merken auch in unserer direkten Zusammenarbeit mit unseren Kundinnen und Kunden, dass es dringend Fähigkeiten braucht, um in einer beschleunigten, einer digitalen Welt wirksam zu führen und zusammenzuarbeiten. Deswegen arbeiten wir sehr, sehr eng mit Unternehmen bei der Entwicklung von sogenannten Future Skills zusammen. Ob das Change-Kompetenz ist oder Resilienz, emotionale Intelligenz oder psychologische Sicherheit, aber auch die zukunftsfähige Zusammenarbeit von Mensch und Technologie. Wir begleiten unsere Kunden dabei, genau solche Zukunftskompetenzen zu stärken und das in ganz vielfältigen Formaten, vom Online-Impuls bis zum einjährigen Führungsprogramm. Schau einfach mal auf unserer Homepage vorbei, www.benjaminrolf.de, für mehr Infos oder buche dir einfach direkt ein Kennenlerngespräch für einen unverbindlichen Austausch. Alle Infos, alle Links findest du natürlich wie immer in den Shownotes. Ich freue mich sehr auf unser Kennenlernen. Jetzt aber erstmal zurück zu unserem Gespräch. Gibt es trotzdem Geschichten, wo du das hier wahrnimmst? Also wo du sagst, hey, da habe ich vielleicht tatsächlich irgendwie auch mal eine mutige Veränderung auch im deutschen Raum erlebt, wo du auch, ich sag mal, so berichten würdest, eigentlich können wir es schon auch, aber es braucht halt die Menschen, es braucht die Ressourcen oder die Rahmenbedingungen, um solche Schritte auch zu gehen, auch hier in unserem Umfeld?
Genau, also ich glaube, das Wichtige ist, man muss sich ja erstmal fragen, also warum sind wir eher im wirtschaftlichen Kontext nicht so mutig? Das finde ich immer einen ganz guten Startpunkt. Da kann man sich überlegen, also ich glaube, dass es ja sehr stark an der Saturiertheit in Deutschland liegt. Also uns ging es einfach viel zu gut. Ja? Und ich sag mal, und wenn es einem gut geht und wenn wir zwei jetzt in unserem Sofa sitzen und es ist total gemütlich und es ist im Winter warm und im Sommer läuft die Klimaanlage und es ist alles super, da sagen wir, hey, was, ne? Und irgendwie das Geld kommt rein und keine Ahnung was, so. Und da, das ist sozusagen schwierig, sich da mit einer deutschen DNA, die ja sowieso nicht gerade Juche schreit, wenn die Veränderung kommt, ja, sozusagen da in so einen Veränderungsprozess reinzugehen. Aber natürlich gibt es ultra viele Unternehmer, Unternehmerinnen, Mitarbeitende da draußen, Manager, Managerinnen, die hier alltäglich Mut zeigen. Das kann übrigens sein, wenn es darum geht, es müsste in Deutschland viel, viel mehr passieren, ja, Haltung zu zeigen gegenüber irgendwie extremistischen Kräften, die jetzt hier versuchen, die politische Landschaft zu entern, ja, in Deutschland. Das ist ja, gibt's ja nun mit der AfD auch eine sehr populäre Partei, die auch hier irgendwie jetzt ein Drittel der Deutschen gefühlt jetzt wählt oder wählen würde. So, und da gibt's ja schon auch CEOs, die da Kante zeigen und sagen, hey Leute, wie jetzt, was weiß ich, der Wirt oder wie jetzt damals auch Joe Keser, der das ja ganz früh gemacht hat, ja, die sagen, hey Leute, hier müssen wir Haltung zeigen und wir müssen gucken, dass wir hier zusammenstehen und dass wir hier gegen irgendwie rechte extremistische Kräfte oder Linke agieren. So, dann im wirtschaftlichen Kontext muss ich immer daran denken an Gisbert Rühl, ja, das ist der CEO von Klöckner, ja, den wir damals bei Adventure ja sozusagen auch begleitet haben, der irgendwie einen Stahlhandel geleitet hat, der hat 0 Euro Digitalumsatz gemacht, der Stahlhandel war 0,0 digitalisiert, der gesagt hat, hey, wir müssen hier den Amazon des Stahls bauen. Ja, und das in einer Zeit, wo irgendwie Digitalisierung in der B2B, im B2B-Bereich noch gar nicht angekommen ist. Und der hat sich vor die Shareholder gestellt und hat gesagt, hey, ich werde hier 20, 30, 40, 50 Millionen Euro brauchen, um hier das Unternehmen zu transformieren. Und der hat die ersten 2 Jahre keinen einzigen Digitalumsatz gemacht, hat da aber sozusagen mutig durchgehalten. Oder ein Herbert Diess von Volkswagen, den sie ja dann geschasst haben, ja, weil er unter anderem einen Satz gesagt hat, hey, wir müssen perspektivisch, wenn wir unser Geschäftsmodell nicht ändern, 30.000 Leute bei Volkswagen abbauen. Ja, Blume, sein Nachfolger, spricht jetzt auch über 30.000 Menschen, die abgebaut werden müssen seit einem Jahr oder so. Und man sieht, die deutsche Automobilindustrie hat es total verpennt. Der hat gesagt, wir müssen auf Tesla schauen und wir müssen von Tesla lernen. Und wir müssen gucken, die haben nicht 7 Jahre Innovationszyklus, die haben nur 1,5 Jahre Innovationszyklus, die haben irgendwie eine Open-Plattform im Wagen, ja, die haben nicht 40.322 Knöpfe, sondern das ist halt total auf Usability ausgelegt und so weiter und so fort. So, und da ist eben natürlich eine Landesorganisation, die dann im Shareholder-Kreis sitzt, da ist eine Arbeitnehmervertretung, die im Shareholder-Kreis sitzt und vielleicht dann auch noch, sorry, Leute, viele alte weiße Männer, die da sitzen, ja, die sagen, ja, wie, nee, Elektrifizierung, wie Tesla, ist doch total verrückt und mit Spaltmaß und die Karren, die da knarrt es doch und wir dürfen das nicht aufgeben, wir müssen weitermachen. Nee, einfach sozusagen, das sind mutige Menschen, die eigentlich einen Weg aufgezeigt haben, aber du brauchst als mutiger Mensch natürlich auch Rückhalt, du brauchst natürlich Shareholder, die zu dir stehen, du brauchst sozusagen Arbeitnehmer und Manager und Kollegen und Kolleginnen, die sagen, hey, das mache ich. Ja, und natürlich auch ein Markt, der natürlich dann an dich glaubt. Ja, so. Und das ist natürlich die Schwierigkeit. Da gibt es halt viele, die da loslaufen und die früh den Finger in die Wunde legen, aber die natürlich scheitern, weil sie die Dinge nicht umsetzen können, weil sie nicht genug Zeit kriegen, um das Unternehmen zu transformieren. Und man sieht jetzt, der Automobilindustrie geht so, wie es der jetzt geht. Nicht, weil das Verbrenner aus beschlossen wurde, das ist ja das Problem, das unser Denkproblem, dass wir denken, weil 35 das Verbrenner aus beschlossen wurde. Nee, weil die sich alle nicht transformiert haben. Die haben sich alle nicht mutig transformiert. Die haben die Cash-Cow weiter gemolken. Ja, und die Gewinne der letzten Jahre waren fulminant und sie haben sich alle auf die Schulter geklopft. Ja, und jetzt aber mal Halleluja, jetzt sind die Chinesen da. Ja, und die bringen jetzt schön die 20.000 Euro Autos nach Deutschland. Da kommen wir nicht mehr so schnell mit. Die sind auch ziemlich geil, die Karren, by the way. Ne?
Ja, und es klingt so sehr danach, ne? Und das Bild, was ich so vor Augen habe, du hast ja jetzt auch ein paar Beispiele genannt, wo man einfach merkt, eigentlich gibt es ja Menschen, die eine Vision haben, die gerne diesen mutigen Schritt mit vielen Menschen nach vorne machen wollen, die aber den Rückhalt nicht haben, die Ressourcen nicht haben, die Zeit nicht bekommen, was auch immer. Und bis zu einem Zeitpunkt, wo es dann auf einmal durch externe Faktoren so enorm dringlich wird, dass es gar nicht mehr anders geht. Ne? Und dann sind wir ja nicht mehr wirklich handlungsfrei, sondern dann sind wir ja fast gezwungen, ne? Irgendwie auch einen gewissen Schritt zu gehen, der häufig dann vielleicht auch gar nicht mehr so angenehm ist und vor allen Dingen auch nicht mehr proaktiv sein kann, ne? Sondern noch sehr reaktiv. Ich frage mich, wenn man es jetzt mal so Richtung proaktives, mutiges Handeln übersetzen würde, den Gedanken, den ich gerade habe, den ich mal mit dir verproben wollen würde, braucht es so eine, ich nenne es mal, innere Dringlichkeit, auch wenn extern diese Dringlichkeit gar nicht da ist, um mutiges Handeln tatsächlich in die Umsetzung zu bringen. Ne? Also was meine ich mit innerlicher Dringlichkeit, auch wenn du so USA beschreibst, weil du hast uns beide so in unseren warmen Sesseln beschrieben, ne? Eigentlich ist ja erstmal faktisch vielleicht wenig Dringlichkeit da, aber wie kommen wir trotzdem nach vorne, wie bringen wir uns, wie bringen wir andere Menschen dazu, wirklich etwas zu machen, das muss ja irgendwas sein, was uns aus uns selbst heraus irgendwie in Bewegung setzt. Und da dachte ich gerade an irgendeine Form von Dringlichkeit, ne? Die nicht erst so, ne, irgendwie nicht, es muss nicht erst hinter uns brennen, sondern wir müssen uns selbst irgendwie nach vorne drücken. Kannst du damit was anfangen? Ist das was du beobachtest, gerade wenn du jetzt irgendwie auch siehst, so in den USA oder andere, die schon mal frühzeitig diesen Schritt machen, haben die eher diese Dringlichkeit in sich?
Ja gut, ich glaube, das hängt jetzt wieder ein bisschen von den Persönlichkeiten ab. Wie bist du unterwegs? Also bist du sehr stark mit dir selbst beschäftigt? Oder möchte ich auch keinem zu nahe treten? Ich glaube, dass mutige Menschen auch eher stark aufs Umfeld schauen und da irgendwie ganz andere Sensoren auch vielleicht haben. Ja, und wenn man natürlich auf sich schaut, hey, guck mal, ich lebe hier in Kalifornien, ich lebe hier auf einer Halbinsel, 200 Meter vom Strand bin ich entfernt, meine Kinder gehen hier zu einer total tollen Schule, die sind total glücklich. Ja, wir haben ein super Umfeld, das ist total mit Respekt gesegnet. Ich habe meinen Exit gemacht, ja, hab Adventure verkauft. Ja, da könnte man eigentlich sagen, hey Philipp, das ist fucking enjoy life. Ja,
so, leg dich also hin.
So, genau. Ich war, ja, oder was weiß ich, oder keine Ahnung was, oder mache irgendwie hier, keine Ahnung was, ein paar Projektchen und so. Aber es ist natürlich so, dass ich mich natürlich hier bewege in dieser Bubble Newport Beach und nochmal in der Bubble von meiner Schule und so weiter und so fort. Aber sehe, dass außerhalb der Bubble hier echt auch die Welt zusammenbricht. Ja, dass hier Hispanics, die hier 30 Jahre gelebt haben, ja, wir sind ja hier nah an der mexikanischen Grenze, ja, auf der Schule von meinem Sohn sind, würde ich sagen, 40% Hispanics, ja, dass sich da teilweise die Eltern nicht mehr auf die Straße trauen, ja, weil die eben vor 30 Jahren hier geboren wurden, aber eben die Geburtspapiere und die Einwanderer, die sozusagen die amerikanische Staatsbürgerschaft damals nicht bekommen haben, weil die Eltern einfach nicht zum Amt gegangen sind, sage ich mal, ne? So null criminal background, so. Und die haben halt Angst. Und da muss ich mir jetzt als vielleicht tendenziell, wo man denkt, jetzt ich könnte ein saturierter Philipp sein, muss ich mir überlegen, als Deutscher, der übrigens auch nur zu Gast ist hier, was kann ich machen? Ja, so, und da habe ich jetzt hier so eine Bewegung gegründet, die Balboa Dems, ja, die sozusagen sich jetzt in dieser harten Zeit, wo diese Trump-Gestapo unterwegs war, die Leute aufgegriffen haben, ja, wo wir dann wirklich jetzt nach Hause gegangen sind zu den Hispanics, denen Essen gebracht haben, sozusagen, die sonst wie unterstützt haben, ja, weil die jetzt ja nicht mehr arbeiten konnten, weil die ja meistens bei den Arbeitsstätten, die sie haben. die sind Gärtner, die sind sozusagen in den Autowaschsalons, ja, die sind irgendwie Kindermädchen und Nannies und so weiter und so fort und Haushaltshilfen und arbeiten in Supermärkten und sonst was, zahlen auch alle Steuern. So, und da, ja, da muss man halt, glaube ich, aus seiner Komfortzone rausgehen und sagen, hey, wo kann man jetzt helfen? Ja, und was kann man jetzt irgendwie machen im wirtschaftlichen Umfeld oder im gesellschaftlichen Umfeld oder genauso auch im politischen Umfeld, ja, um mutig Kante zu zeigen und nicht sich nur mit sich selber zu beschäftigen. Oder nur, was natürlich auch zum Beispiel typisch deutsch ist, wäre, sich nur zu beschweren. Also ich sage jedem, der sich über die deutsche Politik beschwert, die sich über einen Scholz und einen Habeck und jetzt über einen Merz und keine Ahnung was beschweren und über eine Frau Merkel 16 Jahre lang, die hat hier nichts gemacht und so weiter und so fort, sage ich ja, okay, und was machst du? Also bist du mit deinen lokalen Politikern im Austausch? Engagierst du dich politisch? Bist du Mitglied einer Partei? Bist du bei der Demo dabei? Kümmerst du dich in dem Umfeld unternehmerisch, wenn du Unternehmer bist, ja, irgendwie in einer Lobbyorganisation, die nah an der Politik ist, um sozusagen hier für mehr Mut zu sorgen? Whatever it is. Also wir haben es sozusagen, ich sage ja, bei allen Dingen selbst in der Hand, aber wir müssen halt, glaube ich, da sind wir wieder beim Thema Saturierter, beim Thema Bequemlichkeit, aber auch beim Thema unseren eigenen Problemen, ja, da sind viele mit sich selber beschäftigt und ja, wenn du mit dir selber beschäftigt bist, dann hast du vielleicht auch nicht so viel Energie und Zeit und Fokus auf das, was eigentlich da um dich rum ist, wo du vielleicht mit wenig Impact viel, viel mutig erreichen könntest, ja.
Und ich würde das für mich tatsächlich auch sehr, sehr gut, also so wie du es beschreibst, zusammenbekommen mit genau diesem Punkt. Vielleicht merken wir selbst, wir sind recht bequem und wir sind irgendwie recht sattelfest, aber wenn wir mal den Kopf hochmachen würden, und das kann ich für mich im eigenen persönlichen Umfeld und irgendwie gesellschaftlichen Engagement betrachten oder auch einfach nur mal zum Nachbarn zu gucken oder die Straße mal entlang zu gucken, nicht die ganze Zeit aufs Handy zu gucken, sondern zu schauen, was passiert um mich herum. Aber ich sehe es genauso auch im unternehmerischen Umfeld. Also haben wir den Kopf hoch und schauen mal links und rechts, was eigentlich passiert und was abgeht und wo es etwas braucht und wo es uns braucht, um vielleicht dann dadurch wieder, und ich bleibe jetzt mal in meinem Bild, dann doch in so eine proaktive Dringlichkeit zu kommen, ne? Wenn wir sie selbst für uns nicht verspüren. Aber das braucht tatsächlich, glaube ich, schon den Kopf, den wir, um den Blick nach oben in die Welt, ne? Und vielleicht ist auch das, was ein bisschen hier und da einfach ein bisschen fehlt auch, ne? Wir sind, genauso wie es beschreibt, wir sind alle sehr mit uns beschäftigt und mit Sicherheit irgendwie auch, wenn ich jetzt mal so medial schaue, irgendwie so Social Media und Co., ist ja alles schon sehr, sehr, auch ich fokussiert in der heutigen Welt, geht's mir gut und was kann ich tun, damit es mir genauso gut geht, aber was passiert noch um mich herum, ne? Und wo braucht's mich, wo kann ich mich auch einsetzen? Ich will mal nochmal einen Punkt aufgreifen, weil du auch beschrieben hast, und das ist natürlich schon, finde ich, ein sehr komplex politischer Punkt und trotzdem, ich glaube, man kann die Brücke ganz gut bilden, vielleicht auch in ein unternehmerisches Umfeld, ist das Thema natürlich jetzt zum Beispiel politische Verfolgung in den USA, kann natürlich zu etwas führen, was man, glaube ich, zumindest medial schon irgendwie so wahrnimmt, und zwar auch Angst, ne? Also Menschen sind verängstigt, Menschen haben Angst. Und Angst spielt ja, also ist da natürlich eine super existenzielle Angst, ne? Aber wir sehen ja auch in Unternehmen, dass irgendwie eine Kultur, ein Umfeld, eine Stimmung der Angst entstehen kann, ne? Wo Menschen sich zurückhalten, wo Menschen halt nicht proaktiv nach vorne gehen, sondern eher so ein bisschen wirklich das machen, was ihnen gesagt wird, aber nicht darüber hinaus sich wirklich einbringen. Mal so ein bisschen rhetorisch gefragt, erstickt Angst Mut aus deiner Sicht? Und was ist der beste Weg, damit umzugehen?
Gut, also ich kann ein Beispiel nennen. Ich war vor 2 Wochen bei einem Freund hier, der eigentlich immer sozusagen mit mir ziemlich aktiv auf Instagram war, was jetzt so Postings angeht und Fake News Media bloßstellen und Anti-Trump und so weiter und so fort. Er sagte mir, hey Philipp, ja übrigens, by the way, wundere dich nicht, ich like und share deine Kommentare nicht mehr, weil ich ja wirklich Angst davor habe, was hier in diesem Land alles, also ist Amerikaner, ne? Der ist jetzt nicht wie ich hier sozusagen geduldet mit einem Visum, ja, so, und er sagte, ja, also weiß ich ja nicht, was da jetzt aufgenommen wird, und dann hat er Palantir ins Spiel gebracht und sagte, nee, also er ist jetzt mal ganz ruhig und er guckt sich zwar Sachen an und so, aber liked nicht mehr und shared nicht mehr und kommentiert dann nicht mehr. Und weil er Angst vor Repressalien hat, ja, so, und da bin ich natürlich mit ihm direkt den Invite gegangen und habe gesagt, guck mal hier, du weißt ja, wo ich wohne. Ich bin ja derjenige, der hier, übrigens, wo ich wohne, ist sehr republikanisch, diese Halbinsel. Ich würde sagen, 90% Republicans um mich rum. Und ich bin der Einzige, der immer noch ein Jahr nach der Wahl die Anti-Trump-Signs draußen hat. Ja. Und reise ja auch immer mit dem Anti-Trump-Hoodie ein, bei der Immigration jeden Monat und so. Also und da habe ich mit ihm natürlich über Haltung gesprochen, über mein Risiko. Und das war ganz interessant. Und dann ein paar Tage später hatte ich dann wieder einen Kommentar unterm Post und auch wieder ein Like unterm Post. Ne? Also ich glaube, da geht es natürlich viel um Inspiration, ja, und viel darum, auch mit den Leuten einfach zu sprechen, ja, und zu sagen, hey, wenn wir jetzt alle, kann man ja sozusagen auch das Dritte Reich nehmen. Ja, wenn wir alle von der Propaganda beeinflusst werden und wenn wir alle die Füße stillhalten und vor Angst nichts machen, ja, dann können halt schlimme Dinge passieren. Ja, und das ist natürlich in den USA jetzt eigentlich ganz wunderbar zu sehen, dass hier natürlich jetzt Millionen Menschen beim letzten No Kings Day, wirklich 7 Millionen Menschen auf der Straße waren und die protestiert haben und hier mutige Richter, Staatsanwälte, Anwälte pro bono gegen das Trumpsche System kämpfen, die ja wirklich die Constitution, die Verfassung ja angreifen, nachweislich, jeden Tag, ja, so, und die Menschen deportieren, die sozusagen, die nichts getan haben, ja, so, und da gibt es natürlich viele Leute, die sich da denen entgegenstellen und ich glaube, das ist wichtig, aber natürlich ganz viele, die Angst haben, nichts zu tun, ja, und deswegen nichts machen und ich glaube, die kann man nur durch Dialog mitkriegen und auch, ich glaube, im unternehmerischen Umfeld. Kann ich dir noch ein Beispiel nennen? Ich habe ja mal, als ich mein Unternehmen verkauft habe, war ich ja dann mal Equity-Partner in einer großen Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, ja. Und habe ich mich mit der Mitarbeiterin unterhalten und sagte, hey Philipp, krass, ja Mensch, ihr lauft immer so cool rum mit Hoodie und so und mit Shorts im Sommer und ja, und ich muss ja immer hier mit dem Hosenanzug rumlaufen. Und dann habe ich gefragt, warum musst du mit dem Hosenanzug rumlaufen? Ja, sage ich, ja, das ist hier die Kleiderordnung. Dann habe ich gesagt, ja, aber just fucking, let's change it. Und dann sagt sie, wie? Sag ich, ja, red doch mal mit deinem Chef. Wer ist denn dein Chef? Hat sie gesagt, ja, der Partner, bla bla bla, der ist ja auch immer so konservativ und der hat doch immer so die Manschettenhemden an. Ich sag, red doch mit dem und sag, hey, sag mal, ich fühle mich eigentlich unwohl, ich möchte irgendwie was anderes tragen. Und dann hat sie, ja, meinst du wirklich, was soll ich? Ich so, ja, hey, just do it. Und ganz ehrlich, wenn der Typ Stress macht, kommst du zu mir, dann komme ich mit dem Kampfanzug bei dem rein. Ja, und es war so, dass sie sich mit ihm unterhalten hat und dass er das total verstanden gesagt hat, hey, weißt du was, wenn wir jetzt nicht gerade den deutschen Bankvorstand hier haben, der jetzt hier zur Präsentation kommt, ich meine, da bin ich ja extra mit zerfetzter Jeans reingegangen, aber okay, vielleicht darf ich das auch, ja. So, da kannst du eigentlich tragen, was du möchtest, ja. So, und dann kam sie dann am nächsten Tag mit einem Kleid und sommerlich und sozusagen mit freien Ärmeln, ja, kam sie sozusagen zur Arbeit. Also ich sag mal, eigentlich ein total banales Beispiel, ja, aber natürlich muss in so riesigen Organisationen, wo es natürlich Kleiderordnung gibt und wo man konservativ ist und wo auch wahrscheinlich Partner gesagt haben, was hat die denn an? Ist heute irgendwie, was weiß ich nicht was, Party Day oder Beach Day? Ja, aber ich glaube, da braucht es sozusagen auch eine Bewegung und vor allen Dingen Mut, überhaupt an den Dialog zu treten. Ja, und weil ohne das gibt es keine Veränderung. Ja, und natürlich haben ihr dann sich ganz viele angeschlossen, weil es hat ja funktioniert. Ja, und da hat man schon auch ein bisschen Change in diese große, alte, tradierte WP-Gesellschaft reinbekommen, ja.
Du und ich würde sagen, ne, auch wenn du jetzt erstmal sagst, so ey, irgendwie triviales Beispiel, aber ich finde einerseits, ich erkenne ganz viele andere Dinge, wo ich sagen würde, geht in eine ähnliche Richtung, aber da geht es ja trotzdem um Grundlegendes, ne? Also wie wir auftreten, wie wir jeden Tag zur Arbeit kommen, beeinflusst dann doch irgendwo auch, wie wir miteinander agieren und umgehen. Bin ich irgendwie kostümiert und verkleidet und probiere eine Maske zu tragen oder kann ich da auftreten, wie ich bin? Das ist ja irgendwie fast so ein bisschen so synonym für die Kleidung, die wir tragen. Oder bis hin zu, traue ich mich, in einem Meeting anzusprechen, wenn ich auf der Präsentation von der Führungskraft irgendwie eine Zahl sehe, die nicht stimmt oder so, ne? Kann ich das tun, ne? Wenn das die Führungskraft ist und der vielleicht sonst immer ganz grimmig guckt? Also es geht ja immer weiter und so ein bisschen, was dahinter steckt, für mich ist auch so ein, eigentlich ist es ja so ein Gefühl, also ein Gefühl von Sicherheit in dem Moment. Und ich finde ganz spannend so, wenn ich das Beispiel, was du gegeben hast, mal probiere, so für mich so ein bisschen zu deuten, dann würde ich sagen, durch Inspiration, die wir alle geben können, können wir Möglichkeiten aufzeigen, uns vielleicht anders zu verhalten und vielleicht auch dadurch natürlich nochmal Menschen in so ein neues Sicherheitsgefühl bringen. Und ich finde Gefühl da vielleicht sogar ganz, ganz wichtig, weil die Sicherheit gar nicht faktisch größer oder kleiner sein muss, sondern wir verbinden ja einfach, wir haben ja auch viel in unserem Kopf, was einfach passiert, wo wir denken so, oh, ist jetzt irgendwie sicher oder nicht so sicher. Das sind diese Anzeichen, die ich so deute, dass mit dieser Führungskraft kann ich mich nur so und so verhalten. Aber ist es wirklich so? Und habe ich es mal anders probiert? Bin ich da mal anders rangegangen? Bin ich mal anders in den Dialog gegangen? Und ich glaube, manchmal brauchen wir wirklich diese Inspiration für andere Möglichkeiten, in eine Situation zu gehen, es auch mal zu testen, einfach mal auszuprobieren.
Ich meine, die Frage ist ja als Leader, es geht ja hier auch stark um Führung und Leadership, ja, ne? Also wie lebst du das auch vor? Also ich kann mich noch an meine Adventure-Zeit erinnern, wir haben dann so Core Values entwickelt, also wofür stehen wir, was ist uns wichtig? Da ist zum Beispiel ein Core Value ist dann zum Beispiel respektvoll gewesen, ja, einer ist irgendwie hands-on, so nach dem Motto, hey, wenn irgendwie Probleme sind, dann eskaliere ich das nicht, sondern versuche ich irgendwie selber zu lösen. Ja, so. Dann war einer irgendwie mit positiver Energie, irgendwie Hürden zu überwinden und so weiter und so fort. So, ich kann mich noch gut erinnern, ich hatte ein Meeting mit, wir hatten also 250 Leute, also waren das schon relativ groß, und mit meinem HR-Team hatten wir vier Leute im Call. So, war ein virtueller Call. Und dort wurde dann wirklich, also wirklich eine ultra schlechte Präsentation abgeliefert. Ja, und es war ein Thema, was mir total wichtig war. So. Und ich hatte mich dann nicht im Griff, ja. Das heißt, ich war total getriggert und war dann laut, gesagt, Leute, ey, das könnt ihr doch nicht abliefern und so ein Mist und haben wir doch jetzt schon dreimal drüber gesprochen und so weiter und so fort und so. Totenstille natürlich, also der typische Stromberg-Moment, so. Und ich da total in Rage und keine Ahnung was so. Und dann haben wir gesagt, hey Leute, so jetzt bis morgen und morgen macht ihr die Präsentation neu und so, keine Ahnung was so. Und dann war der Call zu Ende und drei Minuten später klingelte bei mir das Telefon und da war mein HR-Mitarbeiter. Ich wollte mal sagen, danke fürs Feedback, inhaltlich hast du total recht. Aber hey, er wollte das doch mal ansprechen. Hier, also wie er sich auch fühlt und wie das Team sich fühlt und du bist doch, wir gucken ja mal zu dir rauf und wie du das mit den Core Values machst. Du sagst ja immer, hey, die Core Values müssen gelebt werden, die dürfen nicht nur am Pissoir oder irgendwo auf der Website sein, sondern wir müssen dafür einstehen. So, und ich würde jetzt gerne dafür einstehen, weil respektvoll fand ich das zum Beispiel jetzt nicht. So, Totenstille bei mir. So, ich habe jetzt eine Gänsehaut und ich habe gesagt, hey, Martin hieß er. Ich habe gesagt, Martin, du hast recht, tut mir leid. Du hast total recht. So, ich habe mich beim Team entschuldigt. Und bei der Weihnachtsfeier, die drei Wochen später war, habe ich das in meiner Eröffnungsrede, habe ich dieses Beispiel gebracht. Und ich habe gesagt, Leute, ich bin ja auch nicht fehlerfrei. Von 10 Dingen, die ich mache, sind wahrscheinlich auch 0,5 bis 3 manchmal falsch. Ja? Und es ist total wichtig, dass wir füreinander einstehen. Dass sozusagen da die Hand gehoben wird und gesagt wird, hey, das war nicht in Ordnung. Ja, und natürlich, und natürlich hat sich jetzt auch der Martin und das Team in mich rein versetzt und hat gesagt, warum ist der Philipp, der rastet ja nicht einfach so aus, ja, weil aber auf der anderen Seite muss ich mich da natürlich auch, wie in der Zukunft, habe ich mich total oft in anderen Triggersituationen daran erinnern müssen, ja, und habe gesagt, hey, krass, wie war das nochmal? Ja, Martin hat stimmt und jetzt muss ich ruhiger reagieren und sagen, hey, okay, habe ich gesehen, aber ganz ehrlich, Leute, das ist nicht unser Anspruch, müssen wir bitte neu machen, ja, bitte das und das, bis morgen, so, und wenn, das ist ja auch total, total einfach, da sozusagen ganz anders zu reagieren und deswegen, also Martin, es war für mich total, total augenöffnend, ja, und fürs Team übrigens auch. Und was meinst du, was nachher im Team passiert ist, ne? Die haben das natürlich mitgenommen und haben natürlich nochmal mehr drauf geachtet, auch was im Umfeld passiert und für die war das natürlich dann auch sozusagen eine Anstachelung, auch mutig zu sein und mal dem vorgesetzten Principal, dem vorgesetzten Partner oder dem Manager oder Geschäftsführer zu sagen, hey, guck mal, hier, das fanden wir jetzt nicht gut und das müssen wir ändern. Und da läuft das nicht gut, ja.
Einerseits für dich selbst natürlich, man merkt die Selbstkritik, ne, in dem Moment auch an dich und dass du auch diesen Anspruch hast, so, ey, da muss ich mich anders im Griff haben, ne, und im besten Fall kriege ich das auch hin. Und gleichzeitig das, was wahrscheinlich daraus entstanden ist, für das ganze Team zu merken, da sind die Werte, ich kann als Mitarbeiter diesen Schritt gehen, da mutig sein, den Dialog suchen und schafft dadurch vielleicht tatsächlich auch einen Stretch, was das Sicherheitsgefühl für alle auch angeht. Ne? Weil wenn das ankommt bei dir, wenn du darüber sprechen kannst, wenn das andere Führungskräfte machen können, was geht denn da bitte für einen Raum auf? Ne? Also für einen Raum auch für andere zu sagen, wenn ich irgendwas beobachte, untereinander, was vielleicht nicht gut funktioniert, wo wir uns nicht d'accord verhalten haben. Und ich meine damit auch gar nicht nur so Fingerpointing Richtung Führungskräfte, weil ich glaube, das ist immer zu einfach untereinander, ne? Irgendwie auch zu sagen, wo finden wir Dinge nicht okay, gerade wenn wir Prinzipien haben, auf die wir uns auch geeinigt haben, ne? Also Dinge, an denen wir uns messen wollen.
Absolut, absolut. Und ich sag mal, wir haben ja eben, ich habe eben über Gisbert Rühl gesprochen, hier den CEO von Klöckner, und da kann ich mich noch erinnern, das ist so das Thema, wir haben ja auch eben über Scheitern gesprochen, Scheiterkultur und so weiter und so fort, und der zum Beispiel in seinem Konzern damals die Fuck-Up-Nights einmal im Monat ins Leben gerufen. Mhm. Das ist zum Beispiel auch ganz interessant, ne? Also da, ne, da, wir waren natürlich eng im Dialog und haben überlegt, hey, in Deutschland, was ist eigentlich das Problem? Ja, das Problem ist halt Scheitern, und wir müssen ja auch mal Projekte, über Projekte sprechen, die gescheitert sind, ja, im Unternehmen. So, und dann hat er gesagt, ja, Philipp, hey, ich höre da, ich war letztens auf einer Startup-Konferenz, die haben so eine Fuck-Up-Session gemacht, das fand ich eigentlich total cool. Und ja, da hat er jetzt die Fuck-Up-Night ins Leben gerufen, hat einmal im Monat sozusagen so eine Townhall gemacht, und dann sozusagen konnten die Leute, die sich trauen, konnten von ihren Fuck-Ups erzählen. Und dreimal darfst du raten, wer den ersten Fuck-Up erzählt hat, das war er. Er hat sich da hingestellt und hat gesagt, ja, hey, übrigens, ich wollte ja jetzt hier die Journey in die digitale Welt starten und habe jetzt hier einen hohen siebenstelligen Millionenbetrag versenkt, weil ich irgendeine Stahlplattform gebaut habe, die eigentlich keine Sau braucht. Ja, und haben irgendwie jetzt, keine Ahnung was, 30 Programmierer und 100 Leute jetzt irgendwie anderthalb, zwei Jahre an dem Ding gearbeitet, und das ist vor 3 Wochen live gegangen und wir haben keinen Kunden und wir stellen es jetzt ab. Ja, so, und das sind die Learnings, und wir hätten mehr nutzerzentriert, wir hätten das schneller, wir hätten mutiger, wir hätten whatever. So, und das ist natürlich total stark. Und dann stand natürlich dann beim nächsten Mal eben irgendwie ein Finanzmitarbeiter oben und hat gesagt, hey, wir haben hier so ein Controlling-System versucht einzuführen, und das hat jetzt irgendwie 7 Monate und wir haben es jetzt gestoppt, weil wir haben gesehen, irgendwie ist es doch an uns vorbei und zu komplex und whatever. So, und das, glaube ich, total wichtig, da mutig vorauszugehen und sozusagen aber die Leitplanken auch zu setzen. Das heißt, Gisbert Rühl hat hier die Leitplanke gesetzt und hat gesagt, hey, wir wollen aktiv über Scheitern sprechen, weil wir lernen wollen. Wir wollen aus den Fehlern lernen, die wir machen. Ja, und deswegen spread the world, deswegen fuck up night. Und ich bin der Erste, der sich hier bloßstellt, der sich nackt auszieht und wo alle über mich dann erstmal herziehen könnt. Aber was natürlich auch nicht passiert ist, ja, wo die Menschen natürlich gesagt haben, hey, der hat sich verletzlich gezeigt, der hat hier auch über Scheitern gesprochen. Super, und lass uns das als Inspiration nehmen. Ja.
Absolut. Ich finde auch krasses Learning daraus. Also ich finde super wichtig, das selbst vorzuleben und dann auch den ersten Schritt zu machen. Also ich kann die Einladung aussprechen, aber eine Einladung hält, glaube ich, ernsthaft danach, wenn ich selber auch zeige, ich bin auch Teil der Party. Also ich lade nicht nur ein, sondern ich stehe selber auch auf der Tanzfläche und bin vielleicht auch der Erste, der sich da ein bisschen auf der Tanzfläche ein bisschen bloßstellt. Und ich finde bei einer Fuck-Up-Night ganz spannend auch, man kann ja genau diese Dinge auch so ein bisschen ritualisieren, ne? Also darum geht es ja am Ende. Also wie kann ich Dinge tun, die uns dabei helfen, in ein gewisses Miteinander, in ein, vielleicht, ob es jetzt mutig ist, vertrauensvoll ist, Sicherheitsgefühl, whatever it is, Verhaltensweisen in Rituale zu packen. Richtig. Und dafür finde ich auch so eine Fuck-Up-Night extrem, extrem gut. Es macht es leichter, das zu üben, ne? Und viele Unternehmen müssen das auch üben, in so eine Lernkultur auch zu kommen, ne?
Total, absolut. Ja, absolut.
Wenn wir mal so in Richtung Veränderungskultur vielleicht nochmal schauen zum Abschluss, weil ich finde, wir haben super, super gute, vielfältige Punkte heute schon berührt, und gleichzeitig sehe ich mit den Unternehmen, mit denen ich zusammenarbeite, Führungskräfte, mit denen ich zusammenarbeite im deutschen Raum, diese Frage, wie kriegen wir diese massive Transformation, diese massive Veränderung gestemmt, so dass wir uns da nicht total erschöpfen, so dass wir aber auch nicht hinterherhängen, dass wir irgendwie mutig sind und trotzdem die Leute mitnehmen. Es ist so ein super komplexes Gebilde. Und ich finde, erstmal geht es ja wirklich darum, gemeinschaftlich vor allen Dingen mal loszugehen, ne? Also Mut nicht singulär zu betrachten, sondern Mut vielleicht irgendwie auch als so eine gemeinschaftliche Energie, die entstehen kann. Hast du Gedanken jetzt, so wenn du mal so wirklich nochmal wieder unternehmerisch denkst, wie schaffen wir es, dass jetzt nicht das an eine Person hängt, die sagt, ich entscheide jetzt XYZ, sondern wir wirklich die vielen mit auf den Weg nehmen können, die mit Freude, mit Lust, mit Energie auch bereit sind, eine Transformation, eine Veränderung auch mitzugehen.
Gut, also ich sag mal, da ist es so, ich meine, das ist jetzt leider die schlechte Nachricht für alle. Also ich glaube, dass es schon wenn es um Transformation geht, also wirklich um Transformation des Geschäftsmodells, der Art und Weise, wie wir arbeiten, dass das nur vom Top-Management ausgehen kann. Also es ist, ich sag mal, ich glaube nicht an die französische Revolution, wo von innen heraus neue Dinge entstehen, wo sich sozusagen Mitarbeitende auflehnen oder sagen, wir sind jetzt mutig und wir wollen jetzt, dass in der Breite AI genutzt wird. So, wenn der CEO das nicht machen will und wenn er dagegen ist und wenn der die Transformation nicht versteht oder im Geschäftsmodell, wir haben immer über Automobilindustrie gesprochen, ja, dann funktioniert es nicht. Ja, also das ist sozusagen leider, es tut mir leid, das ist leider die Bad News. Ja, das heißt, wenn die Menschen es oben nicht verstehen, und wenn die auch nicht in Driver's Seat gehen und die Räume schaffen, ja, für sozusagen mutige Entscheidungen, also wie steckt man denn auch andere an? Das war ja auch deine Frage. Wie kann man andere anstecken? Ja, andere kann man anstecken, indem man sozusagen Entscheidungen trifft, mutige Entscheidungen trifft, die sozusagen dann auch validiert werden, dann auch Menschen sehen. Oh, krass, das hat ja funktioniert. Oh, krass, ich bin Außendienstler in einem B2B-Unternehmen und wenn ich jetzt... Und das digitale Tool wurde schon genutzt und der Kunde will es haben und mir bringt es auch einen Vorteil. Ja, dann bin ich halt derjenige und sage, hey, super, ich will das auch haben. Ich will das irgendwie auch nutzen. Und dann bin ich der beste Multiplikator und dann habe ich nicht Angst, dass ich wegrationalisiert werde oder dass die Kunden online bestellen oder keine Ahnung was. So. Und das ist, glaube ich, total wichtig. Inspiration. Und natürlich kann jeder da auch klein in seinem Bereich was machen und kann natürlich was testen. Ne, der Vertriebsmitarbeiter kann für sich natürlich auch irgendwie AI einsetzen und kann sagen, hey, ich nutze das jetzt in Gesprächen mit meinen Kunden und dann wird irgendwie das Protokoll transkribiert und dann werden die To-Dos automatisch abgeleitet, habe ich mir jetzt selber sozusagen mal entwickelt und so. Ist zwar so ein bisschen an der IT vorbei und darf ich nicht, aber ich habe es mal probiert. Ja, so, aber wird das jetzt in der Breite, wenn der CEO, wenn das Top-Management, wenn der Vertriebsleiter nicht sagt, hey, super geil, das räumen wir jetzt aus, wird das in der Breite das Unternehmen verändern? Ich glaube leider nicht. Ja, und deswegen müssen wir leider immer auf die, und das ist auch mein Hauptjob, ja, natürlich klar, die jeden, gesellschaftlich ist es übrigens anders. Ich glaube, gesellschaftlich kann jeder einen Beitrag leisten. Also gesellschaftlich kann jeder, wie ich jetzt in Amerika, schauen, wer ist in meinem Umfeld, was kann ich tun, zu welcher Demo kann ich gehen, wo kann ich hinspenden, wo kann ich mich politisch engagieren, lokal übrigens, ich muss ja nicht direkt Kanzler werden, ja, so, und wo kann ich vielleicht vor Ort in der Schule oder wo kann ich was gegen Rassismus, Diskriminierung oder gegen Armut oder keine Ahnung was tun, ja. Aber ich glaube, im unternehmerischen Umfeld ist es schon so, dass die Jungs und Mädels, die da oben im Top-Management sind, ja, die müssen mutige Entscheidungen treffen, die müssen es verstehen, die müssen die Transformation treiben und die müssen, jetzt kommt es, die Leute mitnehmen, also emotional mitnehmen, über eine empathische Kommunikation, wo man auch über das Scheitern spricht, wo man über kurze iterative Schritte spricht, wo man über eine große Vision spricht, aber auch über kleine Schritte, die man in den nächsten Wochen und Monaten oder Quartalen erreichen möchte, ja, und auch mit ständigen Check-ins sagt, hey Leute, und vor 4 Wochen habe ich hier gestanden und habe gesagt, wir wollten in 4 Wochen hier sein, jetzt stehe ich hier und jetzt sage ich euch, das haben wir geschafft, ne? So, und ich glaube, dass man dann auch Unternehmen, Konstrukte, Gesellschaften, glaube ich, auch ganz gut bewegen kann. Ja, und auch vielleicht noch, last but not least, alle haben ja immer so über den Habeck geschimpft als Wirtschaftsminister und ich möchte jetzt gar nicht hier auf sozusagen auf Fachkompetenzen und war der jetzt richtig im Amt und so weiter und so fort eingehen, aber der war für mich einer der wenigen Politiker, der eine outstanding Leadership-Kultur mit Kommunikation gezeigt hat. Ich fand, wie der Typ, ich habe jetzt auch gerade Gänsehaut, wie der Typ es geschafft hat, ja, auch über Social Media total authentisch im Sinne von, hey Leute, es wird schwierig, es ist schwierig und wir können das nicht so entscheiden, weil, und wir haben das so gemacht, ich fand das total inspirierend, ja, dass man sich hingestellt oder auch sich hingestellt hat und gesagt hat, hey Leute, jetzt ist uns der Haushalt um die Ohren geflogen, das tut uns leid, das war echt ein Fail von uns. Ja, so, und der Bundeskanzler hat sich hingestellt dann in der nächsten Bundestagssitzung und hat gesagt, Leute, vertraut uns. Da denke ich mir, hä, okay, wie kann man vertrauen, wenn ihr, also das ist ja, also crazy.
Auf welcher Basis,
so. Und ja. Er hat sich hingestellt und hat gesagt, hey, das war scheiße von uns und wir müssen das jetzt reparieren und wir müssen das und das machen und so weiter und so fort. So, und da glaube ich, geht ganz viel über authentische, gute, auch vielleicht verletzliche Kommunikation. Aber natürlich sieht man auch am Beispiel Habeck, je verletzlicher du dich zeigst und je authentischer du kommunizierst und auch je offener du über Fehler sprichst, desto mehr sind natürlich die Leute da draußen, die wie Hyänen über dich herfallen. Ja, und das ist natürlich bei ihm dann auch passiert. Ja, so, und da sind wir wieder beim Thema Rückhalt, da sind wir wieder beim Thema, ne, Herbert Diess, VW-CEO, früh die Transformation gesehen. Wenn du natürlich dann keinen Rückhalt hast, dann bist du irgendwann dann natürlich auch weg vom Fenster. Ne? Das ist dann immer die ist immer das Problem. Ja, mal losgelöst von Entscheidungen, die natürlich auch falsch waren, keine Frage, aber ich glaube, Transformationen schaffen gute Leader und gute Leader müssen nicht nur gute Entscheidungen treffen, sondern müssen vor allen Dingen outstanding Communications machen. Ja. Und das sieht man natürlich in der Breite häufig nicht. Ja.
Philipp, also ich habe da jetzt echt nochmal so eine kleine Mini-Masterclass mir hier aufgeschrieben.
Schön!
um es nochmal so ein bisschen hervorzuheben, so, weil ich finde, gerade am Ende vielleicht nochmal so also als kleine Abrundung, ne, was nehme ich so krass von dem, was du gerade gesagt hast, ich finde, anstecken, ne? Also was steckt denn hinter anstecken? Also du hast Vision gesagt, irgendwie habe ich eine Vision, kriege ich das transportiert, kriege ich dieses, man merkt, das ist ja auch so ein bisschen eine innere Überzeugung, da steckt ein Feuer dahinter. Vielleicht auch wieder so dieses Thema, eine innere Dringlichkeit, die ich gesehen habe, aber auch eine innere Überzeugung für das, was ist. Ne? Aber ich muss das irgendwo transportieren. Dafür natürlich auch die Kommunikation. Ich finde, du hast auch gesprochen über, und ich glaube, dass das in vielen Veränderungsprozessen verloren geht, kontinuierlich zeigen, was wir schaffen und geschafft haben. Haben wir ein Gefühl dafür, was sind die kleinen Schritte, die wir gehen, wo wir wirksam sind, weil das geht ja, dieses Gefühl geht schnell verloren, ne? Also eine Riesentransformation und wir haben kein Gefühl mehr für unsere eigene Wirksamkeit, für das eigene Voranschreiten und das ist auch, glaube ich, ein kommunikatives Meisterwerk, aber finde ich sehr, sehr stark, dass du es auch nochmal so klar erwähnt hast. Ich finde einen Punkt, ich glaube, du hast den anders gemeint, aber ich finde, dass den sehe ich eigentlich auch extrem wichtig. Wo bekomme nicht nur ich Rückhalt, wenn ich Führungskraft bin oder vielleicht Top-Manager bin, irgendwas zu machen und einen Weg zu gehen, wo gebe ich eigentlich auch dem Team Rückhalt, Dinge zu tun, die mutig sind und wo ich das Gefühl habe, das ist absolut im Interesse und auf dem Weg, auf dem wir hier sein wollen.
Guter Punkt. Natürlich ist es so, dass du als Führungskraft natürlich die Räume für Mut auch schaffen musst. Also ich sag mal jetzt, ne, jetzt nehme ich mal die digitale Transformation, wo ich immer gesagt habe, die kann niemals in der Kernorganisation im Maschinenraum stattfinden, sondern da muss der CEO sagen, hey, da muss ich so eine Art geschützten Raum schaffen. Da müssen wir scheitern, da müssen wir testen, da müssen wir gucken, dass wir positive Dinge verproben und das, was funktioniert, kommt dann irgendwie zurück. Ne? So, also natürlich ist es so, dass du natürlich nicht nur die Leute ermutigen musst, sozusagen mutige Entscheidungen zu treffen, sondern natürlich auch den Raum zu schaffen. Also da sind wir bei Prozessen, da sind wir bei Arbeitsanweisungen, da sind wir bei keine Ahnung was, darf ich AI überhaupt nutzen? Ja, da sind wir bei Sicherheitsthemen, ja, da sind wir beim Thema Homeoffice, da sind wir beim Thema, genau so ist es. Also den Rahmen, total klar, den Rahmen, der muss gesteckt werden, aber auch wieder dort, der muss wieder von oben gesteckt werden. Ja, also das kann nicht jeder für sich selber machen. Ja, also da kann nicht jeder selber sagen, ja, ich nutze jetzt einfach mal AI auf dem Firmenserver und mache das jetzt und lade jetzt mal die Kundendaten hoch. Ja, das geht natürlich nicht, ne? Klar. Total.
Ja. Und das ist dann auch das, genau, Rahmen schaffen, Voraussetzungen, Ressourcen geben, eher ermutigen und eigentlich in dem Sinne die Voraussetzungen schaffen, damit auch andere Menschen mutig in einem gewollten, produktiven Rahmen sein können. Ne? Richtig. Wiederum. Ne? Und da finde ich kontinuierlicher Rückhalt tatsächlich auch eine extrem, extrem wichtige Qualität. Philipp, Wahnsinn, einiges zu verdauen.
Benjamin, dank dir. Es war schön. Können wir eigentlich noch 3 Stunden weiterlabern, wir zwei hier.
Ja. Aber ich glaube, du hast noch einen ganzen Tag vor dir und ich glaube, deine Kids wollen bestimmt auch bald zur Schule kommen. In dem Sinne, großes Danke von mir hier für die morgendliche Inspiration. Ganz viel Energie noch für den weiteren Tag. Ich freue mich darauf, deinen Weg, deine News, deine Wahrnehmungen aus dem anderen Teil des Pazifiks ist das, ne? Atlantiks. Noch weiter zu verfolgen. Also habt da eine gute Zeit drüben und würde mich freuen. Vielleicht beim nächsten Mal komme ich direkt nach Newport vorbei, schaffen wir uns mal Surfboard und springen mal rein
ins Wasser. Das finde ich gut, das habe ich auch auf der Bucketlist. Benjamin, vielen Dank. Auch hier an die Zuschauerinnen und beziehungsweise Zuhörer und Zuhörerinnen auch vielen Dank. Auch was du machst, Benjamin, super. Ich glaube, das ist ja auch ein Teil des Changes, dass du Leute die Bühne gibst, um sozusagen über Dinge zu sprechen, über mutigen Wandel zu sprechen. Also genau so muss es sein. Also vielen Dank und rock on und ja, ich freue mich schon auf Surfen. Es wäre mein erstes Surfen. Also deswegen gerne. Das wäre wieder Mut. Ich würde es mit dir machen. Ja,
würde ich sagen. Wir springen einfach mal rein. Dann, genau. Dann finden wir schon eine Welle. Philipp, danke dir. Bis bald. Ne? Mach's gut. Das war Leading Well, heute mit Philipp Depireux. Ein Gedanke aus dem Gespräch ist mir besonders hängen geblieben. Und zwar hat Philipp beschrieben, dass Mut nicht unbedingt ein Teil unserer Persönlichkeit sein muss. Es ist vielmehr eine bewusste Entscheidung, die wir treffen. Und ganz klar, Mut ist etwas, was besonders wachsen kann, wenn wir ihn auch mit anderen teilen. Ich finde, Philipp hat sehr eindrucksvoll gezeigt, dass mutige Führung auch viel, viel mehr ist als jetzt eine einzelne Aktion einer besonderen Führungskraft. Viel, viel mehr beginnt sie damit, auch Räume zu schaffen, auch für andere Personen, um mutig sein zu können, psychologische Sicherheit vor allen Dingen natürlich auch in unserem Umfeld zu schaffen. Ich finde aber insbesondere dieser Punkt des Rückhaltgebens eine sehr entscheidende Fähigkeit und auch Eigenschaft, damit Mut auch in einem Team wachsen kann. Wo können wir anderen Menschen noch mehr Rückhalt geben? Wo können wir Ressourcen auch zur Verfügung stellen, damit auch Personen oder vielleicht auch mehrere Menschen in unserem Team sich dafür entscheiden können, tatsächlich etwas Mutiges auf die Straße zu bringen? Meine Einladung deswegen diese Woche an dich, frag dich doch mal, was würdest du tun, wenn du selbst in deiner Führungsrolle mutiger wärst und was hält dich vielleicht aktuell auch davon ab? Und nimm dir doch auch mal ein bisschen Zeit für ein Gespräch im Team. Auch mal mit deinen Mitarbeitern ins Gespräch zu gehen über dieses Thema Mut. Sprech doch mal darüber, wo braucht es vielleicht gerade etwas mehr Mut, um auf neue Ideen zu kommen, um Veränderungen wirklich voranzutreiben, um vielleicht auch einen Konflikt mal ganz bewusst anzusprechen und lösen zu können. Und was würde euch am Ende helfen, diesen Schritt wirklich zu gehen? Denn nur, wenn wir diesen Mut auch vorleben, nur wenn wir Räume für Dialog auch über Mut schaffen, dann kann sich Veränderung wirklich entfalten. Dann können wir auch tatsächlich uns als Team in großen Schritten weiterentwickeln. Wenn du Lust hast, direkt weiterzuhören, dann klick dich mal in Folge 143 mit Vera Starker rein. Dort habe ich mit Vera über Zuversicht als Führungsqualität gesprochen. Was bedeutet es eigentlich, zuversichtlich zu führen und zu handeln? Und wie bekommen wir auch diese Qualität, dieses Gefühl auf unser Team übertragen? Eine Folge, wie ich finde, mit sehr, sehr großen Anknüpfungspunkten an das Gespräch mit Philipp. Viel Freude beim direkten Weiterhören. Wenn dir das Gespräch mit Philipp gefallen hat, dann teilt es doch sehr, sehr gerne mit Kollegen, mit guten Bekannten oder einfach direkt auf LinkedIn. Und wenn du unsere Arbeit darüber hinaus unterstützen möchtest, lass uns doch gerne deine positive Bewertung bei Apple Podcast oder Spotify da. Eine Bewertung ist schnell gemacht und sorgt einfach dafür, dass genau diese Gedanken und Gespräche noch sichtbarer werden und auch die richtigen Menschen erreichen können. Vielen, vielen Dank für deine Unterstützung. Wenn du dich darüber hinaus für eine Zusammenarbeit mit uns interessierst, sei es im Rahmen eines Führungstrainings, eines Workshops oder einer Podcast-Kooperation, dann kannst du sehr, sehr gerne mit uns Kontakt aufnehmen. Alle Informationen, wie du dich direkt an uns wenden und melden kannst, findest du wie immer in den Shownotes. Ich würde mich wirklich sehr, sehr freuen, von dir zu lesen. Das war Leading Well, der Podcast für Führung von morgen. Bis ganz bald, dein Benjamin.